Hallo und herzlich willkommen hier bei Funk Up, Campus Radio Potsdam und einer neuen Ausgabe in Search of the Riff mit mir, den Erik.
Und dem Alexander.
Und den Sex Pistols. Wanna Be Me von den Sex Pistols war das und ihr hört die Volume 5 von In Search of the Riff bei Funk Up Campus Radio Potsdam und wir haben uns überlegt, diesmal mal einen kleinen Schwerpunkt zu machen, weil der Alex ist so ein Punk-Hardcore-Fan, kann man sagen, ja?
Ja, kann man so sagen, also zwar weniger Punkrock, dafür aber mehr Hardcore.
Mhm, okay. Ja genau, also die Unterscheidung dazwischen werden wir nachher noch in aller Ruhe auseinanderfieseln, aber ja, wir werden uns ein bisschen versuchen, ein bisschen den klassischen Punk mal ein bisschen vorzukramen, damit wir werden im Prinzip versuchen, die Geschichte des Punk so ein bisschen zu erzählen und aber klassischen Punk habt ihr gerade eben schon gehört, Sex Pistols, das war von 1979, also aus der klassischen Phase. Und was wir jetzt gleich hören, ist Agnostic Front, das sagt mir nur vom Namen was. Von wann ist das und was ist das?
Ja, also Agnostic Front, der Sound ist natürlich schon mal wesentlich härter, deswegen ist es ja auch Hardcore. Mhm. Agnostic Front sind ja eigentlich auch schon fast von Beginn der Hardcore-Bewegung mit dabei gewesen, also seit Anfang der 80er Jahre. Und dieser Song ist jetzt etwas neuer, aus dem Jahre 2001 ist der, aus dem Album Dead Yuppies. Und das ist direkt eigentlich nach den Terroranschlägen passiert in
New York.
Dead Yuppies, genau.
Das ist ganz schön heftig, das nach dem 11. September zu machen.
Ja, das war aber eigentlich eher Zufall, dass es so danach rauskam. Das war jetzt nicht so unbedingt beabsichtigt, aber ist direkt danach rausgekommen.
Ich meine, da werden auch viele Anwälte und so weiter zu Tode gekommen sein, nehme ich mal an.
Ja, schon ein bisschen heikel. Das ist
schlechtes Timing.
Ja, das ist schon eher, da hast du recht. Ja.
Es sei denn, man will sehr, sehr provozieren.
Ja.
Aber das will Hardcore ja auch, oder?
Genau, Hardcore will auf jeden Fall provozieren. Ist ja genau wie der Punkrock auch eine sehr politische Bewegung gewesen. Mhm. Oder auch immer noch, ne? Nicht nur gewesen. Und also dazu können wir vielleicht auch später noch ein bisschen uns mehr drüber unterhalten.
Ja, vor allem politisch auch in teilweise sehr konträre Richtungen. Ne?
Genau, richtig. Ja. Also das deckt ja eigentlich das linke Spektrum ab, geht dann über das Liberale, zum rechten Spektrum.
Über Oi und so weiter.
Genau.
Okay, aber also das werden wir nachher nochmal aufrollen. Wie gesagt, Agnostic Front, der Song heißt Uncle Sam. Ja, ich kann mir schon einfach vorstellen, worum es darin geht. Oder willst du noch was dazu sagen?
Eigentlich eher nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, spiel den Song und die Leute können am besten mal, unsere Zuhörer können am besten mal selber hören, worum es da geht.
Okay. Run away, give me a shit. We'll take the life of you. Sit back, relax. The internet's so cool. Tax dollars hard at work. Build my new swimming pool. You think you elected me, soldiers, I know what's best for you. What do I get for taxes? Social security. You will never control me. Sit down, watch the news. We censored it for you. We control everything you're thinking. Sound of it coming through. Comfort and don't ask questions. You wind up in a jam. Subliminal happiness is what you want as we can tell. Kick in the head for non-conformity. You will never control me. Money, that's what I want, war das. Und das ist weder aus den 70ern noch 80ern, sondern das ist sehr, sehr viel älter. Das ist von 1965. Und jetzt werden sich einige fragen, was soll das? Wieso kommt jetzt hier dieser Hippie, Flippy, ich weiß nicht, Kram, wo wir doch über Punk reden wollen. Naja, Punk ist ja, wir wollen da ein bisschen erstmal erklären, wo kommt Punk eigentlich her? Das gibt's ja schon länger als seit den 70er Jahren. War dir das bekannt, oder?
Naja, so 60er Jahre, so dass da so eigentlich die Anfänge waren, das hatte ich schon vermutet. Also das wurde zwar noch nicht Punk damals genannt, aber ne, waren so ein bisschen die Anfänge.
Das war so Proto-Punk, hat dann die Geschichtsschreibung dann dazu öfters mal gesagt. Das waren halt oft so Garage-Bands, also sowas wie die Sonics zum Beispiel oder auch dann die Stooges oder MC5, das sind ja die beiden klassischen, die Stooges mit Iggy Pop. Und ja, die Sonics sind halt so eine klassische Garageband, man hat schon so gehört, alles irgendwie sehr roh und übersteuert und eigentlich Beat, aber doch sehr, sehr wild und roh gespielt. Und darauf haben sich halt auch sehr viele spätere Punkbands bezogen, auf diesen ganz rohen Rock'n'Roll, weil letztendlich geht's ja bei Punk um Rock'n'Roll. Also das ist das, worauf sich das letztendlich bezieht, oder?
Das ist eigentlich so der Ursprung davon, ne? Rock'n'Roll, kann man sagen, ne?
Also bis auf die Balladen, die hat man dann weggelassen.
Du meinst, im Punkrock hat man die weggelassen?
Ja.
Ja, genau, das wurde natürlich dann schon ein bisschen schneller, ne? Im Punkrock ein bisschen derber.
Mhm. Ja, genau, also...
Und, politischer natürlich.
Ja, das auch, genau. In den 60er Jahren, also wo jetzt, wie gesagt, diese ersten Punkbands waren, da auch so härtere Beatbands hat man, also schreibt die Punk-Geschichtsschreibung sich manchmal selber zu, als auch schon frühe Punk-Vorreiter, zum Beispiel so wie die Trucks oder The Who. Aber ja, ich bin da ein bisschen skeptisch immer, weil das ist auch so, im Metal ist es so ähnlich, da ist alles dann, da heißt es dann, ja, Beethoven war der erste Metaler und so weiter, ne? Ne, also alles, was halt irgendwie hart und groß und fett ist, ist dann auf einmal irgendwie Metal und ja, im Punk ist es dann so ähnlich, alles, was dann irgendwie unterproduziert ist, war dann irgendwie Punk, was dann dazu führt, dass dann auch die Beach Boys ersten Aufnahmen von denen, weil die waren ja auch ganz, ganz simpel produziert, das war ja auch Punk und naja, das ist ein bisschen...
Irgendwie war alles ein bisschen punky, ne?
Ja, und deshalb lasse ich das auch lieber, denn der wahre Punk ging ja dann eigentlich erst in den 70er Jahren los, in den USA, ne, war es zuerst?
Ich meine in den USA, ja, auf jeden Fall, genau.
Ne, so also Ramones und...
Ramones kam ja aus den USA und das ging ja erst so Anfang bis Mitte der 70er Jahre los, kann man sagen.
Ja, also, ja, okay, bei den Ramones bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Die sahen ja auch noch nicht so richtig punkig aus, also noch sehr lange Haare. Also so, ja, richtig, könnten auch als Hardrocker durchgehen können.
Dieser Punk-Dress, wie wir ihn dann später kannten, ne, also wenn ich ihn mal so nennen darf, der kam ja auch erst so, ja, Mitte bis Ende der 70er Jahre auf, ne, also das heißt mit den Irokesenschnitten und mit den Leder, mit den Nieten.
Aber Irokesen noch nicht mal, ne, habe ich nämlich erfahren, also das ist ja eine Erfindung gerade des Hardcore, das ist ja auch eine interessante Sache, weil in den 70er Jahren ist kein Punk mit einem Iro rumgelaufen.
Mhm.
Das waren dann, die sahen dann höchstens eher, die hatten mehr so kurze Haare oder sahen so ein bisschen verstrubbelt aus wie, was weiß ich, Johnny Rotten von den Sex Pistols oder wie die Sex Pistols allgemein, die liefen ja alle so rum. Genau, und da sind wir nämlich schon gerade bei den großen Klassikern. Also erstmal haben wir Ramones und dann noch so Patti Smith, ich weiß nicht, in den USA, das sind so die größten Namen, denke ich mal. Und dann hatten wir den für mich wesentlich interessanteren UK-Punk. Eben Sex Pistols und The Clash sind da die beiden ganz großen Namen und noch ein paar andere. Und die beherrschten dann wirklich, sag ich mal, ab Mitte der 70er, also Mitte der 70er, so 75, 76, das waren so die, da ging das so richtig, richtig ab. Und Ende der 70er war dann aber der klassische Punk auch schon wieder so ein bisschen tot. Sex Pistols hatten sich aufgelöst, The Clash änderten ihren Stil, wurden so ein bisschen distinguierter, haben Reggae mit eingearbeitet, auch Ska-Vorreiter sozusagen. Und ja, und dann kam New Wave, Post-Punk und Hardcore.
Genau, Hardcore, also die ersten, also die Pioniere des Hardcores waren ja unter anderem Black Flag, die also ja eigentlich von der Westküste kamen und dann hat sich eigentlich in der Westküste eben der Hardcore ausgebreitet, kann man sagen.
Mhm.
Ja, Minor Threat zum Beispiel, also Black Flag und dann ging das Anfang der 80er Jahre eben auch weiter, also in New York bildete sich eine große Hardcore-Szene heraus, in Boston dann später auch und eigentlich so die Pioniere des New York Hardcores sind eben Agnostic Front. Denen wurde früher auch mal nachgesagt, sie würden eher so, ja, in diese rechte Schiene gehen. Das waren sie vielleicht anfangs auch, kann man so ein bisschen sagen. Rechts insoweit, indem sie eben pro-amerikanisch waren oder auch homophobe Texte zum Teil hatten, was sie dann aber später dann, was dann weniger wurde. Und dann wurden sie eigentlich auch, naja, ich will nicht sagen mehr links, aber naja, es ging so ein bisschen in die Richtung.
Mhm. Okay.
Und was bei Agnostic Front auch so der Fall war, sie hatten so diesen Unity Aspekt. So. Mhm. Also das heißt, sie wollten die West Coast und die East Coast, die sie eigentlich dann immer mehr ausdifferenzierten, die haben sie dann später auch vereinigt. Also es gibt ja auch ein tolles Lied, Gotta Go, das, das eigentlich stilprägend war von Agnostic Front. Und das kam auch so in den 80er Jahren auf. Agnostic Front hatte sich 1982 gegründet durch Vinny Stigma und Roger Murray, der kam 1983 dazu und ist heute immer noch mit dabei.
Mhm. Genau. Und ja, vielleicht kann man ja mal ganz kurz so, also wie gesagt, so eine Band der ersten Stunde. Was gibt's denn noch so für wichtige große Bands, die man, sag ich mal, wenn man so ganz hardcore Laie ist, erstmal wissen sollte, an die man sich halten kann?
Sick of It All, kennst du die vielleicht?
Ja, die sagen sind eigentlich auch so Namen
schon
was?
Ziemlich
ja?
alt, seit den Mitte der 80er mit dabei.
Ja.
Genau, das ist eigentlich auch New York Hardcore, muss okay. man sagen.
Genau. Unterscheiden sich diese beiden? Es gibt ja, ne, du kennst wahrscheinlich diese Hip-Hop-Diskussion, ne, West Coast, East Coast. Gibt's da so, ist das so ähnlich? Unterscheiden sie sich wirklich, diese Szenen, Westküste, Ostküste? Oder unterschieden die sich
anfangs? Ja, anfangs, in den Anfängen nicht so großartig, ja. Also das heißt, das kam erst später so in den 80ern, dass der Westen, ne, dass da die West Coast etwas melodiöser wurde. Mhm. Ja, das heißt, man hat eher so Pop-Elemente, melodiöse Elemente eben reingebracht. Mhm. Und deswegen wurde das Ganze, es war nicht mal so typisch dieses Shouting, was man aus dem Hardcore kannte, ja. Ja, sondern es wurde irgendwie auch mehr gesungen und das Gesamte wurde melodiöser. Dafür ist ein guter Vertreter Ignite, kann man sagen. Mhm. Ignite ist zwar jetzt nicht seit der ersten Stunde mit dabei gewesen, aber seit Anfang der 90er Jahre, hatten sich 1992 gegründet.
Ja. Genau. Das wurde ja auch irgendwie... korrigier mich sonst, war das dieser Emotional Hardcore oder?
Ja, nee, der kam dann noch ein bisschen. Das war ist noch wieder was anderes.
Genau. Ah, okay.
Emotional Hardcore.
Und das war dann Melodic Hardcore oder wie?
Genau, ja, also man sagt West Coast Hardcore oder halt Melodic gibt's auch.
Das erinnert mich irgendwie richtig, total ja. an Black Metal, wo es auch, also auch an viele andere Metal-Genres, nicht nur Black Metal, wo es dann irgendwie den Pagan Black Metal, den Atmospheric Black Metal, Folk Black Metal, Suicidal, Depressive Black Metal und so weiter gibt. Naja, gut. Ja, du hast Ignite zum Beispiel gerade genannt. Die haben wir hier auch irgendwie in der Liste.
Genau, die haben wir auch hier. Lass uns mal einen Song von Ignite spielen und dann kann man auch sofort, dann siehst du sofort, dass es was ganz anderes ist. Genau.
Fear
The Buzzcocks. Ever Fallen in Love, ein Punk-Klassiker. Mal gucken, von wann war der nochmal? Von 1978, genau. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter nach vorne. Gerade eben haben wir davor noch Ignite gehört. Ich muss sagen, da habe ich sofort irgendwie an System of a Down, den Sänger, irgendwie gedacht. Weil der auch so diese etwas kopflastige Stimme hat.
Ja, stimmt. So ein bisschen, ne?
War Ignite vor System of a Down?
Also Ignite gibt es seit 1992. Also von daher,
und System of a Down wahrscheinlich davor, ja.
Noch nicht so lange, ne? Ich weiß nicht. Seit
erst ein bisschen danach.
Wie lange gibt es die? Seit Mitte bis Ende 90er? Ich habe keine Ahnung.
Ich denke auch so Mitte, Ende 90er, ja. Hm.
Ja.
Habe ich mich jetzt auch nicht kundig gemacht. Soll ja auch nicht um System of a Down gehen, sondern um Hardcore. Und wir hatten uns gerade so ein bisschen über die amerikanische Szene unterhalten. Und ich nehme mal auch an, oder dem, was ich so gelesen habe, dass diese... Also Hardcore-Punk ist schon in erster Linie, denke ich mal, ein amerikanisches Ding, oder? Also das ist, da ist Hardcore-Punk vorherrschend.
Da ist auf jeden Fall entstanden und in den 80ern ging die Entwicklung da viel, viel steiler voran in Amerika.
Gab es auch mehr Bands dazu?
Es gab viel, viel mehr Bands, also es hatten sich große Szenen eben halt ausgebildet in Boston, New York, an der Westküste, vor allem Orange County, Los Angeles, so die Ecken. Und in Europa, also nehmen wir zum Beispiel mal UK, also Großbritannien, da gab es auch, wurde das auch Anfang der 80er Jahre, gab es so eine kleine Entwicklung, wurde UK 82 wurde das dann da genannt. Mhm. Und das war vor allem die Gruppe Discharge eigentlich.
Also weil 82 so ein großes das die Spitze dieser Entwicklung war in UK.
Kann man so sagen, genau. Also 1982 war eigentlich so die Spitze und dann ging es aber auch schon wieder bergab. Also danach leider. Weil die Bands, die dort eben Hardcore gemacht hatten, die sind zu viel vom Streetpunk weggegangen, was ja eigentlich so das Vorbild war. Ne,
was ist denn der Streetpunk?
Ja, Streetpunk ist eher so Punk, der von Leuten, ja, wie soll man sagen, von Straßenleuten gemacht worden ist, ne? Also von Leuten, die eben wenig Geld hatten, die eben sozial kritisch waren. Mhm. Genau, aber das ist ja beim Punk allgemein so.
Ja, ja, das habe ich auch gerade gefragt.
Street Punk, ich weiß jetzt eben auch nicht so ganz, ich kann nicht ganz genau sagen, wie sich das vom klassischen Punk unterscheidet.
Ich sag mal, in Sachen Härte gab es in UK ja dann auch noch eine andere Bewegung, nämlich die New Wave of British Heavy Metal. Genau. Iron Maiden und Saxon und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Und die haben dann natürlich den klassischen Metal, wie man ihn heute eigentlich kennt, eigentlich erst etabliert. Das war auch eine Riesenwelle, die da den Underground auch erstmal erschüttert hat. Und die haben den wahrscheinlich da in Sachen Härte auch so ein bisschen den Rang vielleicht abgelaufen, weil das ja auch, ich meine, Metal ist ja auch vom Punk letztendlich beeinflusst und war eben auch eine schnellere und härtere Spielart. Nur dass eben, ja, also was ja auch eben dann wieder auf Hardcore zutrifft. Also im Prinzip recht ähnlich, nur dass es inhaltlich und technisch ein bisschen anders aufgebaut ist. Also etwas, sag ich mal, Metal etwas virtuoser, etwas genauer und nicht ganz so roh. Und etwas anders gesungen auch, also nicht so roh.
Naja, kommt drauf an, ne? Es gibt ja Death Metal, da ist es schon ziemlich roh und wird gekeift und
okay,
so.
Okay,
ne?
aber Death Metal, muss man sagen, ist, auch wenn man das auf den ersten Blick immer nicht denkt, aber Death Metal ist technisch unglaublich virtuos oft. Mhm. Das ist, wenn man mal genau hinhört, klar, ist das übelst rumgeknüppel. Muss jetzt nicht besonders toll und sich toll anhören, aber rein technisch gesehen ist das. Die Leute sind, das sind Metronome, die da an den Bässen und Schlagzeugen und Gitarren sitzen. Und gut, dieser Gesang, der ist natürlich eine ganz eigene Sache für sich.
Das hat mich immer so abgeschreckt. Also ich bin nicht so der Metal-Fan, um ehrlich zu sein. Ja,
Death Metal ist auch wirklich das extremste Metal-Genre. Ne? Da komme ich auch persönlich nicht ran. Aber wie gesagt, nochmal zum Hardcore-Punk in UK, was ich interessant fand, war, eigentlich war es nämlich dieser... Auch wenn es nur diese kurze Zeitspanne ging, hat eigentlich dieser UK Hardcore Punk eben diesen berühmten Punk, diesen Style mit dem Iro-Schnitt und so weiter, das eigentlich erfunden, habe ich gehört. Das kennt man ja auch so, diese alten Bilder so von London und so London und Punks, diese Iro-Punks, das gehört auch so ganz stark zusammen eigentlich.
Das stimmt, das kam eher so eigentlich aus England, ne, ist dann so ein bisschen nach Amerika rübergeschwappt, kann man sagen. Und Ja, das war so, da hast du recht. Das war dann, ging dann so ein bisschen nach Amerika zurück. Allerdings auch nicht so für so lange, ne? Also dann kam später ja wieder ein ganz anderer Style auf, ne?
Das ja, heißt, also
dieses mit Irokesenschnitt und so weiter, das blieb dann ja doch eher bei den Punks, und die Hardcore-Anhänger, die haben ja eher so dann noch wieder einen anderen Stil aufgenommen. Mhm. Ja, diesen Clean Look. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, ich habe es gelesen, aber ich konnte mir nicht so richtig was darunter vorstellen. Wie ist das jetzt?
Ja, Clean Look ist halt, also ohne Irokesenschnitt ist auch oftmals so Kurzhaarfrisur, wie ich auch eine habe. Mhm. Und ja, also manchmal auch so ein bisschen muskulöser, die Leute. Also ich will nicht sagen, dass es unbedingt martialischer ist. Das kann bei einigen so sein, aber der Clean Look ist eigentlich eher so weg von, also eher so auch die Klamotten so ein bisschen, ja, mhm, cleaner halt, so ein bisschen.
Also nicht abgerissen sozusagen.
Nicht so abgerissen und zerstört, ja, auch nicht so mit, wie heißen sie, Nieten?
Ja, Liberty Spikes.
Liberty Spikes und so weiter. Das ist dann da eigentlich weg. Ja, das ist eigentlich verschwunden aus dem Clean Look.
Also. Sicherheitsnadeln durch die Nase und, naja.
Ja, also heutzutage, also der Stil, der hat sich ja immer wieder weiterentwickelt. Ne? Also heutzutage,
aber bleiben wir noch mal kurz dabei. Genau das ist nämlich auch so eine Sache, die ich mit Hardcore irgendwie verbinde. Ich habe mal so eine Doku gesehen, ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen, wo ganz viele Punk-Leute von früher und von heute bis heute irgendwie interviewt wurden und so diese Geschichte dieses Genres irgendwie erklärt haben. Und als es da so um Hardcore ging, da habe ich eigentlich auch immer nur so richtig, ja, recht muskelbepackte, so im Unterhemd Typen gesehen, die ziemlich, ja, gefährlich teilweise aussahen.
Yeah.
Und eher so kurzhaarig, glatzköpfig und die dann einfach übelst reingebrüllt haben. Und und vor allem, das hatte so eine gewisse, du hast eben den Begriff martialisch verwendet. Ich habe bei meinen Recherchen bin ich auf den Begriff Machoismus, glaube ich, heißt es, ne? Also so eine Art Macho-Stil, so ein etwas
genau,
Adrenalin-Übersäuerter.
Ja, das kann man schon oft beobachten bei Konzerten, dass die meisten, also nicht nur die Fans, also die Bands und die Fans, ne, dass die eben diesen maskulineren, martialischeren, oftmals mit Muskeln bepackten Körpern, dass sie diesen Stil eben tragen. Das stimmt wohl. Ja, Machoismus, oder wie hast du denn gesagt, ne?
Genau. Ich glaube so, es ist irgendwie ein komisches Wort, ich würde.
Ja, ich habe ihn auch jetzt nicht.
Man denkt immer, es müsste anders heißen.
Ja. Gut, das vom Style her ist es richtig, aber ich finde, das wird nicht so reflektiert, so in der Grundhaltung, also in der politischen oder Gesellschaftshaltung. Also da kann ich das nicht wiederfinden, so diesen. Also ich finde nicht, dass die Leute. Man moscht zwar viel, ne, also dieses Pogen, Moschen ist natürlich auch weit verbreitet auf den Konzerten. Also so ein bisschen ist es geht roh zu auf den meisten Konzerten, okay, muss man sagen.
Genau, vielleicht kann man da, weil das ist eigentlich auch so etwas, vielleicht ist das ein Klischee bei mir, aber ich habe halt auch so im Kopf, dass das Hardcore-Punk so dieses doch etwas ranzige Konzertgebaren eingeführt hat, so mit ins Publikum rotzen und Bier verschütten und weiß ich nicht, ist das stimmt
ja,
das oder
gut, also das artet
oder fahrt oder sollte man das woanders hin verorten?
Ins Publikum rotzen, also sieht man jetzt nicht so oft, dass da, also du meinst jetzt, dass die Bands dann auf ihre Fans rotzen oder?
Ja, ja, und die Fans rotzen zurück,
nö,
oder?
Ja, nö, eigentlich nö. Hab ich jetzt noch nicht so gesehen. Also es kann natürlich mal passieren, aber ist jetzt.
Vielleicht sind das nur ein paar Extreme, vielleicht ist es ja auch Sludge-Metal oder so.
Ja.
Sludge ist ja so ein Genre, was auch von Hardcore beeinflusst wurde, stark. Nur nebenbei.
Ja, ich finde eigentlich das Miteinander der Bands und der Fans eigentlich ganz, ganz cool auf Hardcore-Shows, also auf Konzerten. Mhm. Das heißt also, man moscht zwar viel, aber man haut sich jetzt keinen in die Fresse. Man möchte auch den anderen nicht verletzen, also darum geht's nicht. Man möchte einfach so ein bisschen Spaß haben, so ein bisschen, ne? Es geht nicht darum, dass man sagen möchte, so, ich bin hier der Macho und ich mache euch und ich poge oder mosche am härtesten. Also darum geht's eigentlich den meisten nicht. Mhm. Und es ist natürlich auch so Crowdsurfing angesagt, wie man das auch auf Punkrock-Konzerten kennt. Und das Coole ist, man geht einfach auch auf die Bühne und nimmt dann mal irgendwie einen von denen in den Arm und so von den Bandmitgliedern. Also das ist auch kein Problem, ne? Oder man schautet dann mal gemeinsam mit dem Sänger dann ins Mikro.
Okay.
Also sowas passiert da auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen möchte, es geht nicht darum, der Stärkere zu sein.
Also das passiert relativ häufig, ja, dass so nah Kontakt zur Band ist.
Das ist eigentlich immer, das ist meistens so, ja.
Mhm,
ja.
Interessant.
Ja.
Also hast du das selber erlebt? So, kennst du jetzt einige der Bands, die wir jetzt spielen? Hast du auch mal live gesehen, auch mal irgendwie auf der Bühne gestanden oder sowas?
Also einige davon habe ich live gesehen. Madball zum Beispiel, die habe ich schon zweimal live gesehen, ist echt eine tolle Band.
Mhm.
Ja, da werden wir uns auch gleich ein Stück von denen
anhören.
Ja,
genau. Vorhin hatten wir Agnostic Front, da gab es irgendwie eine Verbindung zu Madball,
hast ganz du genau gesagt? Und zwar der Frontmann, also der Sänger von Agnostic Front,
ja.
Front, das ist ja Roger Miret. Und der hat noch einen kleineren Bruder.
Der Agnostic Front Sänger.
Genau, der hat noch einen kleineren Bruder. Und als dieser kleine Bruder 7 Jahre alt war, hatte Roger Miret, der war, ich weiß nicht, wie alt er damals war, ich glaube 20 oder so oder 18, mhm. Und der hatte ihn mit auf die Bühne bei einem seiner Auftritte genommen und er hat dann damals seinen Bruder ins Mikro schreien lassen, also schauten lassen.
Mhm.
Und das war wohl gar nicht so schlecht. Und dann hatte der Bruder sich immer weiterentwickelt, bis er irgendwann seine eigene Band gegründet hat, namens Madball. Im Jahre 1988 hatten die sich bereits gegründet. Und dann ging es aber erst Anfang der 90er Jahre richtig los. Sie hatten dann 1994 ihr erstes Album Set It Off auch rausgebracht. Ging dann Mitte der 90er Jahre auch auf Tour mit Agnostic Front, ne? Mit der Bruder-Band, wenn man so möchte.
Ja.
Und ja, dann Madball ist eigentlich eines der, ich finde es eine coole Band, ist auch New York Hardcore, muss man sagen. Und die hatten aber auch viele Metal-Elemente eben reingebracht.
Ja.
Ja, also in ihren Style. Also
okay.
Es geht auch so ein bisschen ins Metalcore über, kann man sagen. Also das 7 Alben haben sie insgesamt rausgebracht. Die letzte kam vor 2 Jahren, 2010 heraus. Aber das, was wir uns jetzt anhören, ist aus dem ja, aus welchem Album muss ich jetzt mal selber schauen? Hold It Down heißt das Album auch und der Titel heißt auch Hold It Down, ist aus dem Jahre 2006, meine ich.
Okay.
Genau.
Na dann hören wir mal rein. So what you get it down.
Little girl, I wanna be a boyfriend. in the deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend, hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend.
Ja, vorhin hatte ich gesagt, die Balladen sind den Punks eigentlich irgendwie mal ausgegangen oder hatten sie keinen Bock mehr drauf. Aber die Ramones haben hier und da dann doch nochmal sowas geschmettert wie das hier gerade, I Wanna Be Your Boyfriend. Könnte glatt wirklich aus den 60er Jahren sein, irgendwie von den Kings oder von den Rolling Stones oder so.
Ich habe auch direkt an 60er Jahre gedacht, von wann ist denn der, das, die Nummer?
Der ist von 1976.
Ach so,
okay. Also wirklich ja. 10 Jahre zu spät sozusagen. Aber die Ramones hatten auch einen ziemlichen 60er-Tick. Also die mochten auch viele 60er. Und wie gesagt, die Punks liebten, bezogen sich ja eigentlich auf den Rock'n'Roll und auch auf, wie gesagt, einige Beat- und Garage-Bands. Und gerade sowas wie die Kings oder eben The Who oder die Trucks, die eben so einen Stil gespielt haben, die wurden durchaus von denen respektiert, weil es die ja auch irgendwie, weiß ich nicht, dann auch gar nicht mehr gab. In den 70ern jedenfalls nicht so richtig. Und da konnte man auch nicht so richtig dagegen sein dann, im Gegensatz zu Hardrock-Bands wie Led Zeppelin oder so, die Punks ja nicht so mochten. Okay, aber wir wollen mal ein bisschen diesen etwas heiklen Punkt der politischen Ausrichtung, den wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, ansprechen. Wie gesagt, da gibt es wirklich alle möglichen Spektren und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß ja auch, dass Skin oder Skinhead eigentlich nicht ausschließlich was eine rechte Konnotierung hat, sondern so in diesem Oi-Bereich eigentlich auch so eine Art linke Ecke fast gehört. Ja. Also eigentlich ganz merkwürdig.
Es kam ja eigentlich eher aus der linken Ecke, ne?
Also drüsseln wir es mal von Anfang an auf. Womit fing es im Hardcore an? War man da eher links eingestellt oder eher unpolitisch? Wie sah denn das aus und wie hat sich das dann entwickelt?
Also eigentlich anfangs muss man sagen eher links. Das heißt also, es war Gesellschaftskritik, die von vielen Bands geäußert wurde in ihren Texten. Zum Beispiel Dead Kennedys.
Da gibt es einen sehr schönen Song, den ich sehr mag. Der heißt California über alles.
California über alles?
Ja, sie singen auch immer so. California über alles.
Ja, sag mir jetzt nichts.
Von den Dead Kennedys.
Ja. Okay.
Ja, ich habe ihn jetzt nicht mitgebracht.
Ja. Nee, aber das ist ganz schön. Also anfangs war es eher links, muss man sagen. Und dann ging es im linken Spektrum auch. Also es gab die Anarchismus hatte Einzug gehalten in Hardcore. Oder es gab ökologische Ansätze. Ja, zum Beispiel also auch bei den Dead Kennedys. Oder auch welche, die jetzt wirklich wirklich den Kommunismus zugewandt waren.
Wie also richtig links.
Zum Beispiel. Also sie waren richtig links, genau. Und dann hatte sich so langsam in der Hardcore-Szene eben auch so ein kleiner Gegentrend ausgebildet. Also es gab auch Welche, die waren eher unpolitisch, muss man sagen. Mhm. Und es ging auch so ein bisschen auf die rechte Schiene, kann man sagen, leider. Also da waren irgendwie so, die Chromax Warzone zum Beispiel, Agnostic Front auch anfangs, die so eher so ins rechte Spektrum stießen, wobei man aber nicht sagen muss, dass sie jetzt wirklich rassistisch waren.
Ja. Also du meinst dieses pro-amerikanische...
Genau, es war eher so was Patriotisches, was ja auch rechts mehr oder weniger ist, ne, oder in diese Richtung geht, aber es war jetzt halt nicht rassistisch. Also es gab halt zum Beispiel bei Agnostic Front Auftritten eben, da wurde oftmals eben die amerikanische Flagge mitgebracht, also von der Band oder auch von den Anhängern, von den Fans zum Beispiel, eben Stars and Stripes, oder es gab irgendwie also antikommunistische Texte zum Beispiel, also von Warzone war das zum Beispiel der Fall.
Es gab ja auch so Fälle, ich denke da gerade an die britische Band Madness, sagt ihr was?
Madness sagt mir was, ja.
Ne, so Ska-Punk-Rock irgendwie. Bei denen, die hatten so ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich gar nicht rechts waren. Und was sie in den Texten gesagt haben, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die waren eigentlich eher unpolitisch, wenn ich das mich recht entsinne. Aber irgendwie haben die ein rechtes Publikum angezogen und waren damit ganz unglücklich.
Das könnte ja auch passieren, ne?
Ja. Ja, das nur am Rande.
Ja.
Aber ansonsten, wie gesagt, vielleicht können wir nochmal ganz kurz, also das ist, geht jetzt vielleicht etwas zu weit, aber ganz kurz mal, weil wir es gerade vorhin auch erwähnt hatten, Oi, was ist ein Oi eigentlich? Das ist auch was Britisches, ne?
Ja, Oi stammt aus Großbritannien. Ich weiß nicht, wann da die Anfänge waren. Das war irgendwie auch in den 70ern, Mitte der 70er. Ja,
das überschneidet sich ganz stark mit diesem Skinhead-Szene, oder? Glaube ich.
Ja, es ist schon, mit Skin, also...
Ich habe das nie so richtig verstanden.
Der Sound ist natürlich dem Punk so recht ähnlich.
Ja.
Und, man sagt ja Oi-Skins, ne? Das heißt
so eine,
also...
Das ist irgendwie so eine Art Arbeiter-Mentalität, ne? Irgendwie so Working-Class-Hero, die dahinter steckt... Also so kommt mir das immer so ein bisschen vor, und das kann dann natürlich sowohl gut in eine linke als auch in eine rechte Ecke irgendwie schwanken. Also ganz merkwürdig.
Genau, man sieht ja, ich hab auch letztens mal irgendwie im Fernsehen gesehen, so das waren, also da weißt du, habe ich so rechte Oi-Bands gesehen bei Auftritten. Ja, und da wurde auch immer so der Arm ausgestreckt und so. Das war ganz schön gruselig, als ich das gesehen habe. Und es hat schon seine Ursprünge in der Arbeiterbewegung Großbritanniens, kann man sagen. Ne?
Ja, so Arbeiterkinder.
Genau. Halt, ne? Und Arbeiter, da gab es natürlich viele, die jetzt eher so in die linke Ecke auch gedacht haben. Ne? Arbeiterbewegung halt. Aber natürlich auch, welche natürlich eher rechts eingestellt waren, die auch die Loser waren in der Gesellschaft und die deswegen eher so in die linke,
also
in die
rechte Ecke gingen. So ist es ja eigentlich ursprünglich überhaupt mit Punk gewesen, ne? Also das waren Leute einfach von aus der Arbeiterklasse Kinder im Prinzip, die damit angefangen haben. Mhm. Dazu brauchte man, ich sag mal, Punk war jetzt auch nicht so schwierig zu machen wie, was weiß ich, Progressive Rock, um mal das extreme Gegenbeispiel zu nennen. Also da brauchtest du 3 Akkorde zu wissen und ein bisschen Hornhaut auf den Fingern und dann ging's los.
Ja, stimmt. Ja, sag dir, du kennst auch Straight Edge, ne?
Ja, Straight Edge, das ist, genau, das fand ich ja persönlich am überraschendsten, als ich davon gehört habe, weil man sich Hardcore einfach wirklich so, also wir hatten vorhin gesagt, ne, Punk, das kennen wir so auch aus unserem Straßenbild, als die Typen die Mädels, die immer ziemlich abgerissen, ein bisschen verranzt irgendwie so rumlaufen und so etwas nach Selbstzerstörung aussehen und riechen. Und dieses Straight Edge ist eigentlich so irgendwie das totale Gegenteil. Erklär das mal kurz.
Ja, Straight Edge kam auch irgendwann in die, das hat sich so mit der Hardcore-Szene so mitentwickelt, ne? Also das heißt, das Straight Edge deckt nur einen Teil der Hardcore-Szene ab, und da geht's vor allem um Verzicht, ja, also Verzicht von Drogen, Verzicht von Alkohol, von Sex zum Teil. Also ist nicht so, dass sie gar keinen Sex haben, aber zumindest, ne, nicht jetzt Sex, Drugs und Rock'n'Roll zum Beispiel.
Ja, ja.
Und die haben ja dieses Cross, dieses X als deren Symbol.
Mhm.
Und das ist deswegen so gekommen, weil eben damals in die Clubs, die Minderjährigen, die hatten so einen X-Stempel bekommen, ne? Wenn die Minderjährigen in den Club wollten in den USA,
damit sie keinen Alkohol bekommen.
Damit sie keinen Alkohol ausgeschenkt bekommen. Und das wurde dann das Symbol der Straight Edger. Mhm. Ja? Und die haben halt Verzicht nicht gepredigt, so kann man es auch nicht sagen. Mhm. Aber es gibt schon einige Bands wie Minor Threat zum Beispiel, also vor allem der Frontmann von Minor Threat, Ian McKay beispielsweise, der war eigentlich so, der es so ein bisschen gepusht hat.
Und ich sage mal, was warum hat man denn damit angefangen? Ich meine, man ist irgendwie, eigentlich denkt man, das sind die total die Harten und dann sind sie eigentlich so die totalen, ja, weiß ich nicht, dass das so Gesundheitsfanatiker oder was hat denn das für einen Grund, dass die damit angefangen haben?
Ja, was heißt also die Harten?
Eine politischer Grund oder?
Genau, also ja, natürlich so ausdifferenziert, wie die Hardcore-Szene ist, was Politik angeht, ne, was auch die die Entwicklung der verschiedensten Styles dann im Laufe der Jahre mit sich brachte, so war es eben halt, deswegen konnte sich eben Straight Edge herausbilden. Also es waren halt nicht alle dafür, dass man jetzt Drogen bis zum Ende konsumiert, ne, weil auch einige Leute dabei draufgegangen sind. Und deren Devise von den Straight Edgern war eben so, dass man seine eigenen Stärken, dass man sich darauf konzentriert und man braucht eben keine Drogen. Also man braucht, ich habe sogar mal welche kennengelernt, die sagen sogar, nee, Koffein nehme ich nicht zu mir, weil
krass.
Ne, das ist ja auch eine Droge und das brauche ich nicht. Und bei Alkohol, das ist bewusstseinsverändernd, so ist das Argument, deswegen...
Im Black Metal ist es übrigens genau umgekehrt, da wird Selbstzerstörung sehr, sehr geschätzt. Also Drogen werden sozusagen gepredigt.
Genau, das Gegenteil, ne?
Werden und also Drogen, da geht's auch gar nicht um Spaß, ja. Da sollst du keine Drogen nehmen, damit du Spaß hast, sondern einfach nur, weil du die Selbstvernichtung spüren willst. Das ist geht jetzt nicht für alle, aber das ist so teilweise so in Black Metal gehört zur Ideologie hier und da dazu.
Ja, gut, aber muss sagen,
wir hatten gerade vorhin, als wir den Song an hatten, hatte ich so kurz erzählt, es gibt nämlich ein paar so Überschneidungen zwischen Black Metal und Hardcore Punk, ist mir aufgefallen. Extreme Unterproduktion, Schauten, allerdings in einer etwas anderen Art und Weise, also mehr Krächzen und wirklich Schreien, Kreischen. Auch von der Schnelligkeit, von der Rohheit und vom technischen Grad des Gitarrenspiels und so, alles relativ bescheiden teilweise. Nur vom Aussehen kann man sie dann immer relativ schnell unterscheiden. Ne? Die einen haben halt diese Glatzen und sehen eher muskulös aus, die anderen haben weiß geschminkte Corpse-Paint-Gesichter.
Ja, genau. Und schütteln ihre Haare, ne? Also,
ja. Ja, genau. Und schwarze Haare in den meisten Fällen. Genau. Ja. Okay, aber wir wollen jetzt ja hier nicht über Black Metal, sondern über Punk und Hardcore-Punk unterhalten. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zum Punk über, nämlich mit den Dead Boys. Das ist wieder was Älteres. Also von 1977. Und zwar Sonic Reducer. Es gibt glaube ich so eine Gothic-Zeitschrift, die heißt Sonic Seducer, oder?
Sagt mir gar nichts. Also Gothic, das ist wirklich, nee, da...
abgeschwiffen. Ich habe gerade überlegt, haben die sich darauf bezogen? Das bedarf noch längere Recherchen. Jedenfalls wollte ich zu diesem Song Sonic Reducer sagen. Achtet mal auf den Anfang, weil das ist ein tausendmal kopierte, wie soll man sagen, eine Punk-Riff-Linie, oder? Keine Ahnung.
Bin ich mal gespannt. I don't need Ja, in diesem Song, ne, das ist ein Song von Born From Pain. Born From Pain kommen aus Holland, aus Heerlen und sind eigentlich noch gar nicht so alt. Ja, von 1997 gibt's, dann hat die sich gegründet. Und der Song ist jetzt ein paar Jahre alt, aus dem Jahre 2006. Aus dem Album War. Und ja, hier hört man auch ganz klar, dass es nicht mehr klassischer Hardcore ist. Also nicht
Oldschool-Hardcore. Ich hätte auch das eher als Metal jetzt eingeordnet. Ich wüsste zwar nicht genau, welches Genre, vielleicht Sludge oder sowas, aber also definitiv Punk habe ich da fast gar nicht mehr rausgehört.
Durch die Riffs, ne, also durch die Gitarrenriffs kann man eindeutig hören, dass es ja sehr viel härter ist, ne. Also das ist, man wollte damals, also die wollten einen rohen, ungeschliffenen Sound damals eben kreieren und Born From Pain, ich habe mal gehört, die hatten gesagt so, wir wollen einen Sound, mit dem man in die Fresse hauen kann. Klingt jetzt auch wieder so martialisch.
Aufs Maul
hauen kann, genau.
Ja, muss auch mal sein.
Aber die meinen das eher eigentlich, also die sind jetzt auch keine Schlägertypen, ja. Also sind eigentlich ganz nette Kerle. Ich habe die auch schon gesehen in Berlin vor 2 Jahren und eigentlich echt eine coole Band, muss man sagen.
Vielleicht, weil das gerade diesen Metal-Touch gerade hatte, sollte man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, worin eigentlich auch irgendwo die geschichtliche Bedeutung von Hardcore-Punk liegt, weil das war eben nicht nur eine Sache, die irgendwie da in den 80ern passiert ist und dann war sie weg, sondern das hat sich, wie gesagt, bis heute, hat man ja die ganze Sendung hindurch eigentlich gehört, das waren ja eher neuere Bands. Irgendwie ist das weitergegangen und vor allem hat das sehr viele andere, unter anderem natürlich Metal-Genres beeinflusst. Wir haben Black Metal schon erwähnt, überhaupt so diese etwas extremeren Spielarten wie Thrash Metal natürlich, aber auch Grindcore oder Metalcore. Und dann natürlich auch Sachen wie Grunge zählen durchaus auch, sag ich mal, zu den beeinflussten Genres davon, kann man sagen, ne?
Genau, also das auf jeden Fall. Also Mitte der 80er hat es eben ganz, ganz viele Einflüsse gegeben in den Hardcore-Bereich. Und da war von Metal war eigentlich so eines der stärkeren, ne, was Einfluss gehalten hat. Also war es auch sogar bei Agnostic Front, die ab Mitte der 80er Jahre viele Metal-Einflüsse eben in ihren Tracks hatten und dann später eher so zu diesem Punk und Oi zurückgegangen sind, zu dem Oldschool. Ding eigentlich.
Ja.
Und bei anderen Bands, Madball war es eigentlich auch so, die hatten auch eine Phase, wo sie sehr viele Metal-Einflüsse hatten oder Terror, auch eine andere amerikanische Band und das war irgendwie so damals, kam das irgendwie so. Mhm.
Oder was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich auch so Crossover-Bands wie Rage Against the Machine, so dieser Stil auch von der Politisierung her. Ja, durchaus vom Crossover beeinflusst. Wir kommen langsam so ein bisschen zum Schluss und irgendwie zum Schluss würde mich nochmal irgendwie so ein bisschen interessieren, so von dir persönlich, was findest du eigentlich an Hardcore, warum findest du das so klasse, was fasziniert dich daran? Also
ich habe halt so ein Fable für dieses heftigere, krassere, schnellere, diesen Sound halt. Ich finde es halt geil, bei Hardcore abzugehen, ne? Also so in der Menge auf Konzerten. Und ich finde es halt geil so, du kannst halt ganz gut moschen, aber es ist halt eher zum Spaß. Also es ist halt nicht so, du kannst so ein bisschen deine Aggression rauslassen natürlich, aber es ist nicht, dass du dich jetzt als den Held, als den super maskulinen Typen da hinstellen möchtest, sondern einfach... man geht so in der Menge dann auf, ne? Und man kann eben halt mit den Bands eben auch, also ja, man kann mit die Bands halt, man kann die in den Arm nehmen, ne? Man sagt hier so, hey, give me 5 und so. Ja. Das ist halt irgendwie so ein ganz enger Kontakt mit denen auch. Und das finde ich halt so cool daran. Und ich finde es auch geil, dass Hardcore eigentlich so viele Elemente aufgenommen hat. Und was Hardcore auch aufgenommen hat, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Ich will es nur ganz, ganz kurz sagen. Ja. Rap haben die auch aufgenommen.
Denn okay.
Zum Beispiel der Freddy, ne, der Sänger von Madball, der hat auch, der ist sogar auch als Rapper aufgetreten. Mhm. Oder Scarface ist auch eine ganz coole Band, die Hardcore und Rap miteinander vereint.
Ja.
Oder zum Beispiel auch hier bei Born From Pain hat auch mit 2 Rappern zusammengearbeitet. Und zwar erst im letzten Jahr. Und zwar mit den beiden Rappern Volkan T und mit der Rapperin Ibeam. Und das finde ich eben auch ganz cool, weil ich mich eben auch für Rap und Hip-Hop interessiere.
Ja, da schlägt man ja 2 Fliegen mit einer Klappe, genau. Sozusagen. Das passt natürlich. Eine kleine Anekdote habe ich noch kurz zu erzählen. Ich habe gehört, Hardcore ist ja so ein Begriff, ne? Das kennt man eigentlich, also klar, wer Hardcore-Punk-Fan ist, weiß, mit Hardcore ist Hardcore-Punk gemeint, dieses Genre, aber Hardcore kennen wir natürlich aus mittlerweile aus ganz, ganz vielen anderen
Techno vor allem, ne?
Zusammenhängen.
Gruselig, ja. Hardcore-Techno finde ich gruselig.
Ja, und vor allem habe ich gehört, 2008 hat sich ein rechtsextremer Versandhändler und auch Schlagzeuger namens Timo Schubert, ist nicht unbekannt, glaube ich, in der rechten Szene, die Wortmarke Hardcore für Deutschland irgendwie gesichert. Und
hab ich auch gelesen, ja.
Das wurde ihnen dann allerdings 2009 dann wieder aufgrund irgendwie eines Antrags oder einer Unterlassungsklage, ich weiß nicht was, von einer Initiative namens Kein Bock auf Nazis dann wieder aberkannt.
Zum Glück, ja.
Das wäre echt dämlich gewesen.
Ja.
Ja. Na gut, dann...
Erinnert mich so ein bisschen an Thor Steiner, wollte ich nur kurz sagen, ne? Mit der Norwegen-Flagge oder
Storch
so.
Heiner,
auch
ja.
Was, ne? Irgendwie, aber,
ach, die Norwegen-Flagge wollen die sich?
Naja, nee, so ganz was nicht, aber die erinnert irgendwie an die Norwegen, an die norwegischen Fahnen.
Ach so.
Erinnert mich das immer irgendwie so.
Das ja, nicht,
das,
ja,
aber naja.
Ja, das ist echt eklig. Also,
ja.
Ja, nochmal, schließen wir etwas besinnlicher, würde ich sagen, mit The Clash, die ja, wie gesagt, so eine der Punkbands sind, die sich insgesamt so mit am weitesten entwickelt haben, fand ich. Also die von ihren Anfängen her ziemlich interessante Wege genommen haben, in den Reggae insbesondere hinein und Funk-Einflüsse und andere Sachen eingearbeitet haben. Und zwar Inoculated City. Und damit sage ich Tschüss, ich bin Erik.
Ja, mein Name war Alex, ne? Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao. Jamming.